HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Wenn der Sommer hier losgeht, dann ist er so intensiv. Alles ist hier viel grüner, alles entfaltet sich in einer ganz kurzen Zeit. Das ganze Sommergefühl ist wie ein Extrakt des Sommers.
Wir wollen, dass Stockholms Fassaden pittoresk aussehen.
Pittoreskt.
Doch die Kriminalität und die finsteren Seiten der schwedischen Gesellschaft findet man hinter geschlossenen Türen.
Plötzlich kommt jemand, in unserem Fall Sverigedemokraterna, mit einfachen Lösungen zu komplizierten Problemen und attrahieren eine Menge von Wählern.
Eines ist klar, keine Seite hat die klare Mehrheit. Was Schweden jetzt braucht, ist die Regierungszusammenarbeit über Blockgrenzen hinweg.
Ab heute sind wir 4 Wochen unterwegs mit unseren Korrespondenten auf Weltreise. Von Großbritannien über Österreich, Frankreich, Mexiko bis hin nach Argentinien, Südafrika und Marokko lassen uns von ihnen Land und Leute näher bringen, sprechen über Politik, Kultur, Gesellschaft, Relevantes. Los geht's heute mit Schweden, das Land von ABBA und Greta Thunberg. Doch während ABBA harmloses Mitsingen war, ist Greta die ernsthafte Aufforderung zum Mitmachen im Kampf gegen den Klimawandel. Die Schülerin ist derzeit Schwedens einflussreichster Exportschlager. An schwedischen Universitäten werden Bewältigungskurse gegen Klimaangst angeboten. In den Medien wird über das Phänomen Klimadepression als neues Krankheitsbild diskutiert. Und viele Schweden haben das Gefühl, dass ihr einstiges Musterland nicht länger für soziale Gerechtigkeit sorgt. Die Preise für Immobilien sind regelrecht explodiert. Die Verschuldung der Hauskäufer ebenfalls. Was ist also an Schweden noch vorbildlich? Den Deutschen galt Schweden bislang als gesellschaftspolitisches Labor. Was heute in Schweden geschieht, erreicht uns in 10 bis 15 Jahren. Schweden ist kleiner, aber ähnlich und in vielem voraus. Aber ist das dann immer vorbildlich? Wir werden es klären und starten unsere Weltreise in der Hauptstadt, die uns in Sachen konsequenter Umweltpolitik vermutlich in vielem voraus ist. 2007 wurde dort eine City-Maut eingeführt. Seitdem steigen immer mehr Stockholmer aufs Fahrrad. Und das führt dazu, dass Stockholm 2010 von der EU-Kommission zur ersten Umwelthauptstadt Europas gekürt wurde. Carsten Schmiester nimmt uns mit in die schwimmende Stadt.
Hey, sagt man hier, also hallo. Ich melde mich von einem meiner Lieblingsplätze in Stockholm, nämlich vom Nybrokai im Herzen der Stadt. Kai mit J, aber gemeint wie mit I, nämlich ein Kai. Ich sitze also am Wasser bei angenehm etwas über 20 Grad und um mich herum, da ist schon eine Menge Leben, aber es tobt nicht. Und das ist typisch Stockholm. Man nennt diese Stadt ja auch die Entspannte und genauso genieße ich sie auch auf dem Weg zum Studio oder abends zurück zur Bahn. An Wochenenden und natürlich im Sommerurlaub, den bleibt man hier. Es gibt nämlich tausende Tipps und Dinge, die man machen kann, aber es gibt keine Chance, sie alle hier anzusprechen. Dafür allerdings gibt es jede Menge Reiseführer. Ich kann hier nur so eine Art Gebrauchsanweisung liefern und die heißt vor allem Laufen, zu Fuß gehen. Stockholm steht nämlich auf 14 Inseln. Hier ist alles fußläufig erreichbar, zwischendurch mal kurz Bus oder U-Bahn fahren, die hier übrigens Tunnelbanne heißt. Fahrpläne muss man nicht kennen, irgendwas und irgendwer kommt immer. Das Ganze ist ein super System, wenn man eine SL-Karte hat, eine blaue Chipkarte, auf die Geld geladen wird oder ein Tages- oder Wochenticket. Unbedingt und gleich am Anfang besorgen, das ist wichtig, denn bar zahlen, das ist nicht in dieser Stadt, so gut wie nirgends übrigens. Man sollte immer eine EC-Karte oder für den Notfall eine Kreditkarte dabei haben und vielleicht 200 oder 300 Kronen, wenn elektronisch mal überhaupt nichts mehr geht. So, jetzt aber los. Am liebsten direkt von hier aus. Ich bin direkt gegenüber dem Schauspielhaus Dramaten. Da fahren Fähren zum Beispiel nach Fjäderholmen. Das ist die nächste Schäreninsel, gefühlt noch im Stadtgebiet. Ein absolutes Muss. Oder Sie nehmen die Straßenbahn 7 und fahren nach Djurgården. Das ist eine der 14 Inseln mit dem ABBA und dem Vasa-Museum. Pop- und Seefahrtsgeschichte. Letztere um ein mehr als 300 Jahre altes Kriegsschiff erzählt, das auf der Jungfernfahrt gesunken war und erst in den 1960er Jahren gehoben und restauriert worden ist. Das sind übrigens die beiden Museen, ohne die ich keinen Besuch nach Hause lasse. Ebenso wenig wie ohne eine ausgiebige Wanderung rund um Jörg Gordon mit Blick auf einen der vielen Fähr- und Kreuzfahrerkais und auf das hippe Södermalm. Früher mal ein Arbeiterviertel, heute tummelt sich da die Szene und es gibt eine Straße namens Fjällgatan, die mit dem besten Ausblick auf Zentralstockholm und Gamla Stan wirbt, zu Recht. Gamla Stan heißt wörtlich die alte Stadt, die muss man auch gesehen haben, sollte sie aber eher über die kleinen Nebengassen erkunden, wenn man nicht im Touristenstrom untergehen will. Und dann, kleiner Tipp, im Café Under Kastanien eine Fika machen. Unter einer großen Kastanie, so heißt das Café, so ist es auch. Fika, das ist die typische Kaffeepause mit leckerem Gebäck. Alles Weitere erkunden Sie denn mal am besten selbst und machen es wie die Stockholmer, ganz entspannt, lassen sich einfach treiben. Wenn man dann doch mal Hilfe braucht, kein Problem, hier spricht alles Englisch und viele, vor allem etwas ältere Stockholmer, verstehen und sprechen auch ein bisschen Deutsch. Die sind super nett und ja, vielleicht ein bisschen distanzierter als das wir kennen, aber zugänglich. Es lässt einen niemand hier irgendwo stehen. Hier hupt gerade das Schiff, das fährt gleich ab nach Fjällgatan. Das Schiff lasse ich jetzt aber einfach mal fahren. Das ist doch das Schöne an Stockholm, man kann Dinge auch mal passieren lassen und man geht nicht verloren. Man verliert sich nur ganz schnell und darum geht es eigentlich für mich. Man muss nicht alles gesehen haben, solange man eben dieses Stockholm-Gefühl mitbekommt. Dazu gehört die Fähre nach Fjällgatan, die fährt jetzt los. Ich wünsche gute Fahrt und viel Spaß.
Ja, Stockholm, eine Stadt zwischen dem Süßwasser des Mälarsees und der salzigen Ostsee, zwischen Wasser und Land. Ein Drittel der Fläche der Stadt ist Wasser. Fast die Hälfte Stockholms machen Parks und Naturgebiete aus. Die Innenstadt verteilt sich, wie wir gerade eben gehört haben, auf 14 Inseln, die durch 57 Brücken verbunden sind. Und wie wir auch gerade eben von Carsten Schmiester gehört haben, es tobt nicht. Stockholm ist eine entspannte Stadt. Kai Schlüter ist heute unser Reiseführer in Stockholm und Korrespondent in Schweden. Hey.
Hey, Podey nach Frankfurt.
Podey, was heißt das jetzt?
Ja, für dich.
Ah ja,
grüße
okay.
Dich.
Alles klar.
Grüße dich.
Hey, Podey. Herr Schlüter, wie erleben Sie die Stadt in diesen Tagen? Bei gemäßigten Temperaturen, vielleicht überbordenden Touristenströmen?
Weder noch. Wir hatten zwar ein heißes Wochenende. Heute ist es angenehm, so Anfang 20, etwas über 20. Blauer Himmel, es geht ein leichter Wind, sehr angenehm. Und Carsten Schmiester hat es wirklich gesagt, Stockholm ist eine lässige, eine entspannte Schönheit. Und es ist den Stockholmern gelungen, den Autoverkehr weitgehend aus der Stadt herauszudrängen durch Maut, eine City-Maut und eben durch einen guten Nahverkehr. Und darum hält man sich einfach gern in dieser Stadt auf und mit dem Licht, Licht, Licht jetzt im Sommer und den hellen, den weißen Gebäuden ist es einfach ein Vergnügen, hier zu sein. Und selbst in der Hochsaison, die Sie eben angesprochen haben, in den Cafés, man bekommt überall noch einen Platz. Es Wunder. Ist überall Platz.
Also auf nach Stockholm. Carsten Schmiester sprach auch in seinem Beitrag vom Stockholm-Gefühl. Was genau haben wir uns darunter vorzustellen?
Man möchte wirklich hier sein. Man schaut sich um. Es ist eine schöne Stadt. Wenig aggressiv. Der Straßenverkehr, der Fahrradverkehr und jetzt auch die vielen Elektro-Tretroller, das fügt sich alles gut. Und man hat so den Eindruck, die Welt ist schön und die Welt ist hier schön. Und darum möchte ich hier sein.
Es scheint auch einfach zu sein, sich durch die Stadt zu bewegen und offenbar ist die Luft richtig gut. Sie haben es angesprochen, ist das schon mal ein Punkt, in dem uns die Schweden weit voraus sind, zumindest in Sachen Umweltpolitik in der Hauptstadt?
Ja, ganz sicher. Die Luft ist hier wirklich gut. Da gibt es keine Probleme, weil wahrscheinlich eben auch deshalb, weil der Autoverkehr stark zurückgedrängt worden ist. Insgesamt im Umweltschutz ist Schweden nicht mehr ganz vorn, würde ich sagen. Zum Beispiel an der Westküste Schwedens ist jetzt gerade dieser Tage eine Raffinerie, einer Erdöl-, Benzin-, Dieselraffinerie, die Erlaubnis erteilt worden, ihre Produktion zu verdoppeln und damit auch den CO2-Ausstoß glatt zu verdoppeln gegen jeden Trend, gegen jede umweltpolitische Forderung.
Das war ein erstes Eintauchen zu Ihrem Berichterstattungsgebiet. Kai Schlüter, gehören neben Schweden auch Norwegen, Finnland, Dänemark, Island, Estland, Lettland und Litauen. Und in einigen dieser Länder sind die Samen zu Hause, die eine reiche Sagentradition haben. Sie wurden überwiegend schriftlich festgehalten und gerne in der samischen Gemeinschaft dann erzählt. Die folgende Sage vom Rehen und dem Schaf stammt aus der Provinz Jämtland. Ich habe mal nachgeschaut, die ist im Westen, grenzt sie an Norwegen und im Norden an Lappland. Und hinter dieser Sage steht die Feststellung, dass Rehn und Schaf Brüder sind, sich ähneln, sich beide leicht erschrecken. Und wenn sich das Schaf verirrt, dann geht es ins Gebirge gegen den Wind, wie das Rehn ganz hinauf auf den Hochfjell.
Das Rehn und das Schaf. Diese wollten um die Wette laufen, wer von ihnen in die warme Hütte kommt. Und wer dorthin gelangte, der sollte für immer in der Hütte bleiben können. Sie stellten sich also nebeneinander auf und dann liefen sie los. Das Rehen war schneller, das Schaf dagegen langsamer. Das Rehen rannte, das Schaf konnte nicht mit ihm mithalten. Das Schaf ist aber klüger als das Rehen. Das Schaf sah, dass es zurückbleibt und rief dem Rehen nach, »Bruder, Bruder, ist dein Hintern aber weiß?« Daraufhin blieb das Rehen stehen, um nachzuschauen. Inzwischen gelangte das Schaf in die warme Hütte und ist dort bis heute, das Rehen aber auf den kalten Hügeln.
H2, der Tag heute auf Weltreise in Schweden. Es hat lange gedauert, bis sich in Schweden nach der Parlamentswahl im September die Regierung bilden konnte. Ganze 4 Monate lang hat es gedauert, bis man sich einig wurde. Der Reichstag in Stockholm wählte im Januar den Sozialdemokraten Stefan Löfven zum Ministerpräsidenten, der Schweden auch schon in den vergangenen 4 Jahren regiert hatte. Er unterhält eine Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten und Grünen, die geduldet werden von der Zentrumspartei und den Liberalen, die Löfven aus dem bürgerlichen Block herauslösen konnte. Eine Besonderheit des schwedischen Parlamentarismus ist es, dass eine neue Regierung nicht etwa von der Mehrheit der Abgeordneten gewählt werden muss. Es darf nur nicht eine Mehrheit der Abgeordneten gegen sie stimmen, so wie es Löfven passiert ist. Kai Schlüter in Stockholm, durch solche Regeln war es möglich, dass immer wieder Minderheitsregierungen das Land regierten. Aber zum politischen Stillstand war es dieses Mal gekommen, weil die rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei den Parlamentswahlen drittstärkste Kraft wurden. Wie ist Ihnen das gelungen?
Sie haben sich entwickelt, über mehrere Jahrzehnte schon, sind immer stärker geworden und es ist Ihnen gelungen, einfache Lösungen anzubieten, scheinbar einfache Lösungen und alte Begriffe aus der schwedischen Sozialdemokratie wie Heimat und Volksheim für sich zu übernehmen, das Ganze zu kombinieren mit Ausländerfeindlichkeit, keine Flüchtlinge ins Land, Ausländer raus. Das hat gezogen und sie sind dadurch immer stärker geworden, sitzen ja jetzt schon in der 3. Legislaturperiode im Reichstag und sind bisher aber noch an die Seite gedrückt. Keine Partei will offiziell mit ihnen zusammenarbeiten. Und das bedeutet natürlich, dass das restliche Parteienspektrum unter sich irgendwie Mehrheiten oder große Minderheiten finden muss, um eine Regierung zu bilden.
Sie haben 18% bekommen bei den Parlamentswahlen. Die Schwedendemokraten, sie sind seit 8 Jahren, Sie haben es angesprochen, im Parlament. Und viele haben geglaubt, das würde sich ganz schnell erledigen, von selbst sozusagen, weit gefehlt. Sind die Schwedendemokraten denn eigentlich das, was bei uns die AfD ist?
Ja, ich glaube, man kann sie vergleichen. Die Schwedendemokraten kommen richtig aus dem Neonazi-Milieu der 1980er Jahre, haben sich dann mehrfach gehäutet. Es hat 2 Abspaltungen nach rechts gegeben, also der echte Nazi-Kern, die Glatzen mit Springerstiefeln, die haben sich abgespalten, denen sind die Schwedendemokraten zu lasch und sie sind jetzt etabliert. Sie werden bleiben. Sie erkennen den Parlamentarismus an. Sie wollen also kein anderes System. Sie unterwerfen sich auch den Wahlen und sind insofern ein integrierter Teil des demokratischen parlamentarischen Systems in Schweden geworden.
Schauen wir nochmal auf die Sozialdemokraten. Die hatten ja bei den Wahlen zwar die Mehrheit, waren aber eben alleine nicht mehrheitsfähig. Und sie werden nun unterstützt von einem Teil des bürgerlichen Lagers, müssen Zugeständnisse machen. Die Linkspartei sprach nach der Wahl von der rechtesten sozialdemokratischen Regierung, die Schweden jemals hatte. Welche bitteren Pillen muss die Regierung denn eigentlich schlucken?
Also für die Sozialdemokraten ist es natürlich ganz bitter, zum Beispiel beim Kündigungsschutz Zugeständnisse zu machen. Es gilt bisher das Prinzip, wer zuerst eingestellt wird, wird als letzter entlassen. Also die Dauer der Betriebszugehörigkeit erhöht auch den Kündigungsschutz. Und da sagt nun die Zentrumspartei, das ist eine der beiden liberalen Parteien, die die Minderheitsregierung stützen, das soll weg, da muss mehr Flexibilität hin in den Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter für die Sozialdemokraten, solch ein Zugeständnis machen zu müssen.
Über viele Jahre hinweg schien Schweden ja das Musterland für das Prinzip einer ich sag mal, inneren Glückseligkeit. Also ein Land, in dem die Arbeitslosigkeit niedrig war, die Ungleichheit gering, die Staatsverschuldung harmlos, das Bildungssystem richtig super. Schweden ist nicht nur bekannt für den Volvo und die IKEA-Möbel, sondern vor allem für sein Modell eines extrem fürsorglichen Sozialstaats. Aber offenbar hält jetzt auch die raue Wirklichkeit Einzug ins Bullerbüland. Gerät da etwas ins Wanken?
Ja, vielleicht nicht ins Wanken, aber da wird etwas abgebaut und sozusagen auf europäischem Niveau heruntergeschraubt. Es gab ja auch Perioden mit konservativer Regierung, da fing das schon an, dass zum Beispiel, wenn sich jemand krank meldet, der erste Krankheitstag nicht bezahlt wird. Damit wollte man verhindern, dass die Leute sich zu oft und zu lange krank melden. Das ist schon lange so. Und solche Justierungen im Sozialsystem nehmen zu. Und zum Beispiel bei der Jugendarbeitslosigkeit ist es so, die ist traditionell hoch, erschreckend hoch. Und da blicken sie immer nach Deutschland und sagen, wie macht ihr das mit eurem dualen Ausbildungssystem, dass ihr die Schüler aus den Schulen in die Ausbildung und in die Arbeitswelt reinbekommt. In Schweden ist die Jugendarbeitslosigkeit mit am höchsten.
Mhm. Schauen wir nochmal auf das Bildungssystem. Das Land gibt, ich habe nachgelesen, rund 7% seines Bruttoinlandsprodukts für die Bildung aus. So viel wie kein anderes EU-Mitglied. Der Durchschnitt liegt bei etwa 5%, in Deutschland sogar noch darunter. Bleibt Schweden in der Bildungspolitik Vorbild für andere?
Bedingt würde ich sagen, es gibt eine neunjährige Gesamtschule mit neunjähriger Schulpflicht und dann kommen 3 Jahre Aufbauschule drauf, die heißen Gymnasium. Und man kann dann in verschiedene Linien wählen, die sind dann auch berufsvorbereitend und ganz viele bekommen diesen Abschluss nach 12 Jahren. Aber es ist eben nicht mehr so erfolgreich, das System, wie ich es eben sagte. Danach fallen viele Jugendliche in die Jugendarbeitslosigkeit und da gibt es dann diese Lücke zwischen eigentlich erfolgreich bestandener Schule und dann den Weg in das Berufsleben, der wird dann oft schwieriger scheint mir als in Deutschland.
Wir bleiben im Klassenzimmer und zocken und ballern ein bisschen. In Norwegen und Schweden steht E-Sport auf dem Lehrplan elektronischer Sport. Computerspiele sind damit gemeint. Im Unterricht sollen Schüler lernen, als Team zusammenzuspielen und ihre Fähigkeiten durch Computerspiele auch in anderen Fächern zu verbessern. Kann das funktionieren? Hören wir mal, was Carsten Schmiester herausbekommen hat.
Straßenkampf irgendwo im Nahen Osten. Die Guten gegen Terroristen. Laut, brutal, blutig. Aber ja, nur ein Computerspiel. Klingt nach Freizeit, nach stundenlangem Gamen mit Freunden, manchmal bis tief in die Nacht. Ja, aber nicht nur. Denn hier in Skandinavien klingt es auch nach Schule, wie der Garnes Vidargarnes Skole im norwegischen Bergen. Projektleiter ist Petter Graal Jonstad.
E-Sports is a phenomenon in growth.
Wir sehen, dass E-Sport als Phänomen immer größer wird. Viele Jugendliche verbringen damit eine Menge Zeit und es musste einfach ernster genommen werden. Wir wissen, dass diese Spiele kognitive Fähigkeiten verbessern, Informationsaufnahme und Verarbeitung oder das Multitasking.
Information Processing and Multitasking Abilities.
Den Anfang machte eine Klasse mit knapp 30 Schülern und vorwiegend jungen Lehrern, fit genug fürs Computerspielen. Denn die Altersgrenze für Hochleistungsgamen liegt bei Mitte 20. Von da an lassen die Reflexe nach. Graal Jonstad sieht das aber nicht ganz so eng. Die Lehrer müssen am Ende ja nicht besser sein als die Schüler. Sie sollen sie begleiten und vor allem dafür sorgen, dass die 5 E-Sport-Wochenstunden nicht einfach nur verballert werden.
2 Stunden will be used for physical education.
2 Stunden gibt es ganz klassisches Körpertraining. In Schweden, das weiß ich, machen sich die Schüler mit Yoga spielfit. In den verbleibenden 3 Stunden unterrichten wir dann technisches Wissen, Taktik, Kommunikation und üben die Zusammenarbeit im Team. Es gibt sogar eine spezielle Ernährungsberatung. Denn nur wer in jeder Hinsicht topfit und gesund ist, hat eine Chance, in der E-Sport-Szene irgendwann ganz oben mitzuspielen. Und das ist das Ziel der Norweger oder auch Schweden. Dort gibt es E-Sport schon länger, an weiterführenden Schulen, etwa am Gymnasium Voxnadalen in Edsbyn, rund 300 Kilometer nördlich von Stockholm. Gustav Strömberg ist E-Sport-Lehrer und er verteidigt sein Fach wie auch die Schüler. Die seien nämlich keine nerdigen Einzelkämpfer am Computer. Genau im Gegenteil. E-Sport arbeitet ja gegen diese Stereotypen. Wenn man E-Sport also trainiert, dann spielt man im Team, entwickelt sich und ist sozial. Alles, was negativ mit Computerspielen assoziiert wird, verschwindet bei uns. Und er geht noch weiter. Das Fach heißt nach seiner Überzeugung völlig zu Recht E-Sport. E-Sport unterscheidet sich nur durch Digitale. Das ist neu. Sonst hat er viel gemeinsam mit anderen Sportarten, selbst wenn man sie nicht komplett miteinander vergleichen kann. Aber auf hohem Niveau braucht man auch hier sehr gutes strategisches Denken, schnelle Reflexe und ganz allgemein eine hervorragende körperliche Verfassung, um zu den Besten zu gehören. Anton ist einer dieser E-Sportler am Gymnasium in Itzbühne. Ich finde das Fach sehr wichtig. Wir fahren ja auch zu Meisterschaften und dafür trainieren wir. Es ist wie ein Traum, der wahr geworden ist. Und viele Eltern finden es auch gut, denn so kommt das Computerspielen imagemäßig aus der Nerd-Ecke heraus. Hier beim E-Sport bin ich wirklich motiviert, immer besser zu werden. Ich möchte in den Top-Ligen mitspielen und irgendwann einmal Geld damit verdienen. Das wär's. Ich würde mich am liebsten ganztags damit beschäftigen, hauptberuflich. Eines seiner Idole ist Emil Heat-On Christensen, Ex-Counter-Strike-Profi und heute Manager beim schwedischen E-Sport-Clan Ninjas in Pyjamas, einer nicht nur hier legendären Mannschaft. Schweden liegt ganz vorne, weil wir eine lange Geschichte mit bekannten Spielern haben. E-Sport wird deshalb immer mehr sozial akzeptiert. Das frühere Bild vom typischen Spieler, der schwarz gekleidet tagelang im Keller sitzt, ist verschwunden. Wir zeigen uns, haben gute Internetcafés und viele Leute, die daran arbeiten, diesen Sport weiterzuentwickeln. Und das passiert längst auch an Schulen. In Schweden und in Norwegen ist das inzwischen vollkommen normal.
Ein Traum geht in Erfüllung. Elektronischer Sport im Unterricht, eine Besonderheit in Schweden und Norwegen. Womit wir bei einer weiteren Besonderheit wären, die Samen der Sage nach praktizieren. Sie sammeln nämlich Tierknochenreste nach dem Essen ein und legen sie in einen Bach oder eine Quelle. Denn hinter dieser Sitte steht die Vorstellung, dass die Götter keinen neuen Körper schaffen konnten, wenn das Skelett nicht vollständig war. Hier kommt die Sage dazu.
Wie die Samen Nomaden wurden. Eine junge Frau und ein junger Mann erwachten eines Morgens in einem fertigen Zelt und alles war bereit, was sie benötigten. Kleider, Gefäße und alles, was sie brauchten. Und oben am Rauchloch hing Fleisch an den Stangen, ganz so, wie es in samischen Zelten zu sein pflegt. Dann lehrte Gott sie, wie sie mit all den Dingen im Zelt verfahren sollten. Besonders sollten sie genau darauf achten, alle Knochen, größere und kleinere, nach den Mahlzeiten einzusammeln und sie am Morgen zu einer Quelle zu bringen und sie darin zu versenken. Und so taten es die junge Frau und der junge Mann auch. Wie lange Zeit hiernach vergangen war, davon erzählt die Sage nichts. Jedenfalls wachten die junge Frau und der junge Mann eines Morgens wieder im Zelt auf und bemerkten eine Rehnherde, die um die Quelle ruhte, in der sie die Knochen versenkt hatten, und ein Leitochse stand an einen Baum gebunden. Da sagte Gott zu der Frau und dem Mann, »Diese Rehnherde sollt ihr erhalten.« Die Frau und der Mann nahmen die Rehnherde in ihre Obhut, und so, erzählt die Sage, kam der nomadisierende Same auf.
Sagen aus Lappland, der Tag in H2 Kultur, heute auf Weltreise in Schweden. Schweden ist ein riesiges Land mit wenigen Einwohnern, größer als Deutschland, mit knapp 10 Millionen Menschen. Auch die Geburtenrate ist höher als hierzulande. 2015 lag sie bei 11,5 und in Deutschland nur bei 9,5. Und rund 80% aller schwedischen Mütter sind berufstätig. Warum ist das so? Man könnte natürlich auch fragen, warum eigentlich nicht? Kai Schlüter ist unser Korrespondent im ARD-Studio in Stockholm. Wenn in Schweden Nachwuchs kommt, dann ist die Frau nicht raus aus dem Rennen. Das kann offenbar nur funktionieren, weil der Staat die Betreuung und Erziehung mit übernimmt. Was bietet er zur Entlastung?
Also es gibt zum Beispiel 24-Stunden-Krippen für ganz kleine Kinder, sodass auch Schichtarbeiter und Schichtarbeiterinnen zu jeder Tages- und Nachtzeit Kinder in die Krippe bringen können und das sogar am Wochenende. Und das macht es für viele Menschen natürlich viel einfacher, als wenn man eine Kinderkrippe hat, die von 9 bis 14 Uhr oder 14.30 Uhr geöffnet ist. Und ansonsten müssen die Eltern sehen, wo sie mit ihren Kindern bleiben.
Außerdem gibt es offenbar die gleichen Voraussetzungen für alle. Der Staat schert sich eben nicht darum, ob Eltern verheiratet sind oder nicht. Es gibt keine steuerlichen Anreize für Ehepaare. Sie werden nicht gemeinsam veranlagt, jeder zahlt Steuern für sich. Worin besteht der Vorteil?
Das ist natürlich letztlich auch ein ideologischer Ansatz, dass man sagt, alle sind gleich. Warum sollen welche bevorzugt werden, nur weil sie einen Ehering an der Hand tragen? Und dieses Prinzip wird komplett durchgehalten. Und es gibt auch wahrscheinlich inzwischen in Schweden mehr uneheliche als eheliche Kinder. Und von daher war es eigentlich logisch und notwendig, dass diese Gleichstellung im Steuerrecht auch durchgesetzt wurde.
Wir haben zu Beginn der Sendung gehört, die Fika sei die verpflichtende Kaffeepause für die Schweden und steigere laut einer Umfrage die Produktivität der Beschäftigten. Geh mal davon aus, Sie hatten heute auch eine?
Ja, ich habe mir meine Kanelbülle hingestellt. Also das ist eine Zimtschnecke und dazu ein Mug, also ein Mug mit Kaffee. Und der Kaffee wird schwarz getrunken, schwarz wie die Seele und ist so stark, dass man da, dass der Löffel da drin steht.
Nun spucken Kritiker in eben diesen Mug und sagen, naja, dieses Bullerbü-Syndrom von der Gleichberechtigung, das sei mittlerweile ein Mythos. Mit der Familiengründung gerate auch die Karriere von Vater oder Mutter oft ins Stocken. Ist da was dran?
Ja, durchaus schon, aber nicht so stark wie in Deutschland. Also, dass eine Frau schwanger wird, das ist natürlich. Und wenn sie im Arbeitsleben ist und dann mitteilt, ich bin schwanger, dann scheidet sie halt aus. Und dann gibt es kein Gerede, sondern sie ist dann eine Weile weg. Und das ist üblich, das ist normal. Und es sind auch, glaube ich, diese immateriellen Errungenschaften, die die Gleichstellung der Frau hier im Lande befördern. Es ist nicht nur das Geld, es ist zum Beispiel auch in der Sprache. Ich habe das mal erlebt, ich unterhalte mich mit einer Lehrerin. Und es gibt ein Wort für Lehrer und eins für Lehrerin. Und ich sage immer Lehrerin. Und irgendwann legt sie mir so ganz gütig ihre Hand auf den Unterarm und sagt, weißt du was, du kannst ruhig Lehrer zu mir sagen. Dass ich eine Frau bin, weiß ich doch. Also es scheint, ich fand es eine interessante Bemerkung. Ich als Mann und Ausländer versuche mich korrekt auszudrücken. Und sie sagt, ach Kerlchen, weißt du, bist schon ein bisschen altmodisch, wenn du noch immer mit deiner Lehrerin kommst. Also mir scheint, dass der Kampf um die gendergerechte Sprache, der ist hier durch. Das ist einfach
selbstverständlich.
Ist einfach, ja, genau.
Ja. Lassen Sie uns noch auf eine weitere Besonderheit in Schweden zu sprechen kommen. Im Zuge der MeToo-Debatte über sexualisierte Gewalt von Männern gegen Frauen wurde in Schweden genau heute vor einem Jahr ein verschärftes Sexualstrafrecht verabschiedet. Es geht nicht mehr nach dem Prinzip Nein heißt Nein, sondern nur ein Ja heißt auch Ja. Was in diesem Einwilligungsgesetz oder was ist diesem Einwilligungsgesetz eigentlich vorausgegangen?
Man wollte nicht mehr, dass ein Opfer sich rechtfertigen muss und Beweise antreten muss und ein Opfer nochmal alles beschreiben muss und die Übergriffigkeit nachweisen muss, sondern es ist umgekehrt worden. Der Täter muss nachweisen, dass er glaubte, dass die Gemeinsamkeit im Einverständnis geschehen ist. Damit wird das Augenmerk auf den Täter, auf den Beschuldigten gelenkt und von dem Opfer weggenommen. Und damit will man eben erreichen, dass Drohung und Gewalt nicht mehr Voraussetzungen sind für eine Verurteilung, sondern dass die Messlatte niedriger gehängt wird. Und das gilt eben jetzt schon seit einem Jahr.
Stichwort MeToo. Die schwedische Akademie hatte Ende 2017 einen Sexskandal, über den wir auch hier im Tag berichtet haben. Der ihn auslöste, ist Jean-Claude Arnault, verheiratet mit dem Akademienmitglied Katharina Frostenson. Er selbst war ja nie Mitglied, der erhielt aber statutenwidrig von der Akademie finanzielle Unterstützung. 18 Frauen warfen ihm in einer Tageszeitung sexuelle Übergriffe vor. Der Mann ist rechtskräftig verurteilt wegen Vergewaltigung zu 2 Jahren und einer Geldstrafe. Wie sehr wirkt dieser Fall eigentlich noch nach?
Also im Moment ist es ruhig geworden nach dieser Verurteilung. Die MeToo-Debatte hat das Land hier mit viel mehr Wucht getroffen. Es war zum Teil richtig eine Kampagne, die Opfer gefordert hat. Das hat, glaube ich, alle Schweden selbst überrascht, weil eben die Gleichstellung der Frau insgesamt weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Und dann auf einmal kam dieses MeToo und da schien doch einiges unter der Decke zu sein. Und das knallte dann richtig hoch. Und da sind auch auch Leute einfach weggefegt worden. Ein Beispiel, es gibt einen früheren Vorsitzenden der Linkspartei, der ist von einer Frau beschuldigt worden. Er hat die Beschuldigung abgewiesen. Dann bekommt dieser Mann, der war der Vorsitzende der Partei gewesen, einen Anruf von seinem Parteivorstand. Er hat Hausverbot in allen Räumen der Linkspartei, darf nicht mehr für die Partei auftreten. Er sagt, ich habe nichts getan. Und dann tritt er aus, legt sein Reichstagsmandat nieder, tritt aus der Partei aus. Der Mann ist verschwunden und es gab Aussage gegen Aussage und es hat nie eine Anklage gegen ihn gegeben. Es hat nie einen Prozess gegeben. Er ist nie schuldig gesprochen worden. Der ist einfach kampagnenmäßig weggefegt worden. Mhm. Und das im demokratischen Rechtsstaat Schweden, wo es ja auch eine Unschuldsvermutung gibt.
Ein beschämender Fall im Land der Gleichberechtigung. Kai Schlüter, wir hören uns gleich wieder nach dem nächsten Beitrag. In dem geht es um eine andere Scham, um Flugscham. Das ist in Schweden im Land von Greta Thunberg zurzeit schwer angesagt, zumindest bei umweltbewussten Hipstern. Tatsächlich scheint sich ein Trend zum weniger Fliegen abzuzeichnen, denn die Nutzung der Züge auf der schwedischen Nord-Süd-Trasse stieg allein im vergangenen Jahr um ein Drittel, auch wenn es manchem dabei schlecht wird.
Greta Thunberg, Klima-Greta, kennt inzwischen fast die ganze Welt. Ihre Mama eher nicht, obwohl sie auch Schlagzeilen macht, zumindest hier in Schweden.
Ich heiße Malena Erdmann, ich bin Sängerin und arbeite über die ganze Welt. Und ich habe aufgehört zu fliegen.
Ich heiße Malena Erdmann, bin Opernsängerin und arbeite in der ganzen Welt. Ich habe aber aufgehört zu fliegen, sagt die 48-Jährige in diesem Werbevideo für einen Naturschutzverband. Sie gehört zu den Promis im Land, die mitgeholfen haben, aus einer Idee einen Trend zu machen. Flügscam, zu Deutsch Flugscham. Und längst nicht nur sie und andere Promis wie eine grüne Ex-Ministerin oder ein bekannter Sportkommentator verzichten, wann immer es geht, aufs klimaschädliche Fliegen. Auch Maya Rosén, eine junge Mutter, die über eine Facebook-Gruppe versucht, 100.000 Gleichgesinnte zu finden. Denn noch sind die meisten Schweden alles andere als Flugverweigerer, sagt sie. Sie rechtfertigen sich damit, dass sie im Vergleich zu anderen nicht zu viel fliegen. Man schaut nicht darauf, was nachhaltig wäre, wie man Umweltveränderungen effektiv bremsen könnte oder dass die Mehrheit der Weltbevölkerung noch nie geflogen ist. Man vergleicht sich nur mit dem direkten Umfeld und solange dort mehr geflogen wird, sieht man sich selbst nicht in der Pflicht. Und jettet fröhlich weiter, bevorzugt nach Thailand oder in die USA. Das sind im dunklen und kalten Frühjahr die Lieblingsfluchtorte der Schweden. Allerdings spricht man nicht mehr so gerne und so offen über solche Reisen. Flugscham eben. Die Ethnologin Ida Hüldt erklärt die Wirkung dieses Begriffs. Neue Worte repräsentieren immer auch den gegenwärtigen Zeitgeist. Flugscham erzeugt einen emotionalen Druck und macht die Klimafrage zu einer persönlichen. Wir sollen Verantwortung übernehmen und uns schämen. Schaut man auf Untersuchungen der Fluggesellschaften, dann sieht man allerdings, dass die Leute weiter fliegen, nur jetzt eben mit schlechtem Gewissen. Das gilt vor allem für Langstrecken. Immer mehr Schweden verlegen dagegen Reisen im Inland oder ins nahe europäische Ausland tatsächlich auf die Schiene. Am besten läuft es hier auf der Nord-Süd-Trasse und in Nachtzügen, die etwa ein Drittel mehr Passagiere haben. Dazu gibt es immer mehr auch Familien, die jetzt schon ihre Sommerferien aus Flügscam anders planen als früher. Veronika Löfgren zum Beispiel.
Ja, wir tänkte åka till Spanien, men det visade sig vara lite för komplicerat, så att vi tar Polen istället.
Wir wollten eigentlich nach Spanien reisen, sagt sie, aber das wäre mit dem Zug dann doch etwas zu kompliziert geworden. Jetzt fahren wir stattdessen nach Polen. Zugfahren ist also in. Und in Schweden gefühlt kaum anders als fliegen. Zumindest in den Schnellzügen mit ihrer seltsamen Neigetechnik und Spucktüten an jedem Sitz. Ein für viele nämlich etwas zu schräges Fahrerlebnis. Etwa einem Drittel der Passagiere wird in engen Kurven genauso schlecht wie im Flieger bei entsprechenden Turbulenzen. Aber die CO2-Bilanz ist besser.
Und das zählt, auch wenn das Fahrerlebnis ein schräges ist. Die schwedische Bahn hat im vergangenen Jahr mehr Passagiere verzeichnen können als 2017. Kai Schlüter ist unser Korrespondent in Stockholm. Herr Schlüter, hat das erhöhte Fahrgastaufkommen tatsächlich mit Flugscham zu tun?
Ja, ich glaube, dieses neue schwedische Wort kann man sogar verschärft übersetzen mit Flugschande. Also das ist ein Kampagnenbegriff. Ich muss zum Beispiel demnächst nach Göteborg reisen. Ich bin jetzt in Stockholm an der schwedischen Ostküste. Ich muss nach Göteborg an die schwedische Westküste. Das sind mit dem Zug gut 4 Stunden bequeme Bahnreise. Ich werde die Bahn nehmen. Da ist man in der Vergangenheit durchaus noch geflogen. Also da tut sich schon was im Kleinen. Und wir haben heute gerade erfahren, dass die Zahl der Interrail-Tickets, also europäische Eisenbahnfahrkarten, die hier in Schweden verkauft werden, da hat sich innerhalb eines Jahres die Zahl der verkauften Eisenbahnkarten verdoppelt.
Mhm. An Universitäten werden jetzt sogar Bewältigungskurse gegen Klimaangst angeboten. Offenbar eine Folge von Greta Thunbergs Arbeit. Aber was haben wir uns darunter vorzustellen?
Ja, niemand soll Angst haben und alle Menschen sollen sich gut fühlen. Und wenn jemand Angst hat, aus welchem Grund auch immer, dann muss man darüber reden. So sehen das die Schweden. Und dann machen das die Schulen, die Hochschulen und bieten das an. Und wenn jemand jetzt Angst hat vor dem Klimawandel, dann wird diese Angst bearbeitet. Also Schweden ist eine Diskussionsgesellschaft, eine Konsensgesellschaft. Dinge werden besprochen, angesprochen und sollen auf diese Weise verarbeitet und gelöst werden.
Aber wird nicht beruhigt vermutlich, oder?
Nein. Das glaube ich nicht.
Im Radio wurde offenbar auch ein zweifacher Vater porträtiert, der an einer Klimadepression erkrankt sei. War das ein Witz oder ein vorübergehendes Phänomen eines Einzelnen oder trifft es nun die schwedische Mehrheit?
Also das ist sicher irgendeine Angststörung und die ist diesmal ausgelöst worden durch dieses Schlagwort des Klimawandels. Mhm. Und wahrscheinlich ist es eine Angststörung, die es sonst auch gibt mit anderen Auslösern. Und wenn es jetzt dies der Auslöser ist, dann wird das eben auch behandelt. So sind die Schweden.
Kehren wir zu den Fakten nochmal zurück. Nirgendwo gibt es offenbar mehr alternativ angetriebene Autos als in Kopenhagen, Oslo und Stockholm. Die Nordländer sind Antriebsalternativen gegenüber offen. Lockt eigentlich der Staat mit entsprechenden Vergünstigungen bei Steuern und elektrischem Strom und einer guten Infrastruktur?
Also am meisten in Norwegen, da ist das wirklich durchgehend Regierungspolitik. In Schweden auch, nicht so stark. Aber Strom ist hier verhältnismäßig billig im Verhältnis zu Deutschland etwa. Und es werden hier Elektroautos mehr verkauft und es gibt Steuervorteile, sodass man das sich durchaus leisten kann, denn die sind auch hier sehr, sehr teuer.
Von daher ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Mercedes in diesem Jahr sein erstes rein elektrisches Auto ausgerechnet in Schwedens Hauptstadt Stockholm vorgestellt hat. Auf der anderen Seite haben die Grünen in Schweden bei der Europawahl schlechter abgeschnitten als vor 5 Jahren. Und nun kommt auch noch Schwedens parlamentarische Rechtsopposition, also die Schwedendemokraten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, mit einer Argumentation um die Ecke. Und die sagen, in der Atomkraft liege die Lösung für das Klimaproblem. Hat das Auswirkungen auf die Klimadebatte in Schweden?
Nein, jedenfalls kann ich die nicht erkennen. Die Atomkraft war hier nie weg. Also die springen da nur auf etwas auf den fahrenden Zug auf. 1/3 der Stromversorgung kommt aus Atomkraftwerken in Schweden. Es gibt keinen Ausstiegsbeschluss. Es gibt den Beschluss, dass in den nächsten Jahren 2 Reaktoren stillgelegt werden. Aber es ist auch der politische Beschluss, dass alte Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden, durch neue ersetzt werden können. Das wird wahrscheinlich nicht geschehen, weil die Konkurrenz aus Sonne und Wind inzwischen so billig ist, dass es nicht mehr lohnt, neue Atomkraftwerke zu bauen. Aber man könnte das tun. Und dass hier noch so viele Atomkraftwerke laufen, das regt die Schweden irgendwie insgesamt nicht besonders auf. Also da gibt es keine Anti-AKW-Bewegung in der Stärke, wie wir sie in Deutschland gewöhnt sind. Und wenn die Schwedendemokraten das jetzt plötzlich zu ihrem Thema machen, tja, da suchen die sich ein Thema, was eigentlich gar nicht da ist.
Sonne und Wind. Wir machen eine kleine Reise zum Mond, der ein armes Mädchen aus Schweden aufgenommen hat, so die folgende Sage der Samen.
Warum ist ein Mädchen mit Eimern auf dem Mond? Es lebte ein kleines, armes Mädchen bei fremden Menschen. Es war ein gutes Mädchen, aber es hatte keine Mutter. Bei seiner Mutter und seinem Vater wäre das Leben wie ein Spiel gewesen. Alle hätten es geliebt. Denn es war ein gutes und arbeitsames Mädchen und gehorchte den Älteren. Aber bei den fremden Menschen lebte es immer nur so, dass es sich in Tränen wusch. Diese ließen es vom Morgen bis zum späten Abend arbeiten. Es trug Wasser, fütterte die Schafe, es wusch den Fußboden, hackte Holz, spülte das Geschirr ab, aber den Hauswirten war alles zu wenig. Und wenn sie sich schlafen legten, ging das arme Mädchen zum Eisloch Wasser holen. Das kleine Mädchen schleppte sich jedes Mal nur mit größter Mühe bis nach Hause. Es hatte schlechte Kleider an, sein Rentierpelz war alt, seine Fellschuhe waren zerrissen. Es stellte die Eimer vielmals auf die Erde, ruhte sich aus und hauchte auf die Hände, denn es war kalt. Niemand erbarmte sich seiner, niemand sagte ihm ein gutes Wort. Aber jedes Mal, wenn es nachts Wasser holen ging, kam der Mond hervor, damit es dem Mädchen wenigstens hell genug war zum Gehen. Einmal, als das kleine, ermüdete Mädchen die schweren Eimer mit Wasser auf die Erde stellte und zu weinen begann, legte jemand ihm die Hände auf den Kopf und sagte ihm: »Weine nicht, Mädchen, ich nehme dich mit. Du wirst es sehr gut bei mir haben. Du wirst mit so kleinen Mädchen spielen, wie du selbst eines bist, und schwere Arbeit wirst du nicht machen.« Das war der Mond. Er nahm das Mädchen in seine Arme und trug es fort. Jetzt lebt das kleine Mädchen gut. Wenn ihr selbst sehen wollt, dass der Mond das Mädchen wirklich mitnahm, geht abends beim Mondschein hinaus und ihr seht selbst, dass ein Mädchen mit Eimern auf dem Monde steht.
Der Mond als Sozialstation, in Schweden ist das besonders beliebt. HR2, der Tag, heute unterwegs mit unserem Korrespondenten, der seinen Sitz in Stockholm hat, aber auch für andere skandinavische Länder sowie Litauen und Lettland zuständig ist. Wir machen jetzt einen Abstecher nach Dänemark, nach Kopenhagen, besuchen den Hippie-Staat Christiania, 1971 gegründet, nachdem die Hippies Häuser besetzten und bis heute den Traum von einem selbstbestimmten Leben träumen und nach ihren Regeln verwirklichten. Mittendrin die Pusher Street, auf der seit jeher Drogen wie Marihuana verkauft werden oder wurden. Nun wird sie von organisierten Banden kontrolliert, die einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als 130 Millionen Euro haben. Im vergangenen Jahr kam es dort zu einer Schießerei zwischen zwei Polizisten und einem Drogendealer. Seitdem ist Christiania in die Kritik geraten.
Eine Gruppe junger Musiker spielt vor dem Woodstock-Café am Ende der berühmten Pusher Street, der angeblich ehemaligen Haschischmeile von Christiania. Alternativ und entspannt, aber auch schmuddelig und hier und da einfach nur heruntergekommen. Und das ohne jede Flower-Power-Romantik. Ein ehemaliges Militärgelände am Stadtkern von Kopenhagen, entstanden aus der Hausbesetzerszene der frühen 1970er Jahre und erst Mitte der 90er einigermaßen legalisiert. Die Bewohner einigten sich mit dem dänischen Verteidigungsministerium, dem das Gelände gehört, und sie fingen an, Steuern zu zahlen, Gebühren für Strom, Wasser oder Müllabfuhr. Heute gibt es mindestens zwei Christianias. Das moderne, nach dem Tivoli-Vergnügungspark Kopenhagens zweitgrößte Besucherattraktion, wo es fast ganz normale Cafés gibt und Restaurants und wo in den Geschäften T-Shirts und Flaggen des Freistaates verkauft werden. Und dann hinter den Türen und Fotoverbotsschildern noch das Alte, das der Gründer. Diese deutschsprachige Bewohnerin ist von Anfang an dabei. Sie möchte nicht, dass ihr Name öffentlich genannt wird.
Es wird auch Tivoli für Erwachsene genannt, aber ist auch gut für uns, weil wir müssen ja auch leben. Lange, da ist es nur schlecht von uns gesprochen. Aber weil viele Leute hier zum Besuch kommen, da muss es ja was Gutes sein.
Selbst der Kronprinz war schon mal da. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass das einstige Sperrgebiet für alles, was normal galt, mittlerweile selbst zu einem Stück Kopenhagener Normalität geworden ist. Mit der ursprünglichen Idee eines Gegenmodells zur dänischen Gesellschaft hat das alles nicht mehr viel zu tun. Aber die Hippies sind in die Jahre gekommen und zufrieden mit dem Kompromiss, den sie inzwischen dort leben.
So auch wie unsere Stolz, dass wir das alles jetzt zusammen aufgebaut haben, von fast nichts bis jetzt was Bekanntes in ganzen Welt. Es hält uns zusammen, diesen Kampf, das ist wie eine Familie.
Aber eine mit großen Problemen. Es kam schon mal vor, dass die Polizei in Christiania auftauchte, auch in Zivil. Dann ging es so gut wie immer um den Drogenhandel, der längst in organisierten, kriminellen Händen ist. Die Hells Angels werden da immer wieder genannt. Jahresumsatz geschätzt mehr als 130 Millionen Euro. Bis zum Herbst 2016 meinten die Bewohner, alles irgendwie noch im Griff zu haben.
Wir wissen ja, dass im Hinterland, da gibt es auch kriminelle Gruppen, auch wie die Rocker und so weiter. Das wissen wir. Wir wissen, dass sie da sind. Es ist nicht leicht, das zu kontrollieren. Es ist ja was Kriminelles, deswegen kann man nicht alles wissen.
Doch dann kam der 31. August. Polizisten wollten einen mutmaßlichen Dealer durchsuchen. Der zückte eine Waffe und schoss. Die Polizisten schossen zurück. Einer von ihnen wurde lebensgefährlich verletzt. Seinen Kollegen und einen Besucher des Hippieviertels traf es am Bein. Der verdächtige 25-Jährige erlag später seinen Schussverletzungen. Dänemarks Justizminister Søren Pind sprach aus, was viele Dänen dachten. Das ist ein Angriff auf uns alle. Es ist auch ein Angriff auf den friedlichen Teil von Christiania. Jetzt ist es höchste Zeit aufzuwachen. Es geht hier um ein ganz kriminelles Milieu, wo man nicht mehr zögert, Waffen zu gebrauchen. Man schießt vermutlich absichtlich, um dänische Polizisten zu töten. Das ist eine komplett inakzeptable Entwicklung.
Nach der Schießerei spürten die Bewohner der Kolonie sehr genau, dass die Geduld der Dänen endlich ist und ihr Traum von der grenzenlosen Freiheit bald ausgeträumt sein könnte. Also taten sie etwas, was vor der Gewalteskalation völlig undenkbar gewesen wäre, um ein Zeichen zu setzen und sicher auch, um der Polizei zuvorzukommen. Wir reißen jetzt die Pusher Street ab, die Buden und alles. Ist doch klar, dass wir mitgenommen sind von dem, was passiert ist. Unglaublich mitgenommen. Die Gewalt muss jetzt endlich ein Ende haben.
Die Gewalt muss ein Ende haben. Endlich ein guter Vorsatz, den man sich im benachbarten Schweden auch auf die Fahnen geschrieben hat. Denn in Schweden kämpfen Banden in bislang ungekannter Brutalität um die Vorherrschaft in der Unterwelt. Die schwedische Nationalpolizei spricht von Krieg. 2018 seien fast 40 Menschen bei den Schießereien zwischen Banden ums Leben gekommen. Und auch in diesem Jahr gab es bereits Tote und Verletzte. Kai Schlüter, die Vororte von Stockholm, Göteborg, Malmö, das sind die Hotspots der Auseinandersetzungen. Wer kämpft dagegen wen?
Das sind ethnische Clans, die sich organisiert haben, um abgeschottet Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenhandel, illegales Glücksspiel, auszuüben. Und sie kämpfen die Revierkämpfe gegeneinander. Es sind wirklich meistens ethnische Clans. Also die kommen aus den baltischen Ländern oder aus Georgien, aus Russland. Das sind nicht die Flüchtlinge, die 2014, 15, 16 nach Schweden gekommen sind. Das hat sich viel früher entwickelt, nach dem Zerfall der Sowjetunion, ungefähr ab 1990. Und wir haben jetzt gerade vergangene Nacht wieder 3 Schießereien im Großraum Stockholm gehabt. Das Ergebnis: 2 Tote, 2 Schwerverletzte. Und es sind aller Wahrscheinlichkeit nach wieder die Täter wie die Opfer ausländischen Ursprungs.
Mhm. Was wissen Sie genau über die Täter und sind die jung oder wie sind die organisiert?
Die sind jung, die sind sehr jung. Wir haben eben von Kopenhagen gehört. Vor einer Woche sind in Kopenhagen in einem schwedischen Auto 2 Schweden ermordet worden. Einer von ihnen war ein früherer Rockerchef aus dem gegenüberliegenden Malmö in Schweden. Und die beiden Opfer waren Anfang 20, der älteste von denen 25 Jahre.
Woher stammen die Waffen von denen?
Ja, wenn man das wüsste, die schwedische Polizei steht diesem ganzen Phänomen der Clan-Kriminalität, der organisierten Kriminalität noch ziemlich, ich will nicht sagen wehrlos gegenüber, aber sie durchdringen das nicht wirklich, woher die Waffen kommen. Wahrscheinlich aus dem Nahen Osten oder aus dem Baltikum und aus der früheren Sowjetunion.
Kritiker sagen, Schweden habe über Jahrzehnte keine Integrationspolitik betrieben. Ich sag mal, ähnlich wie das in Frankreich oder Deutschland der Fall ist. Sehen Sie da Parallelen?
Also man hat es lange nicht gesehen, man hat es vielleicht auch lange nicht sehen wollen, weil es nicht in das schwedische Bild und Selbstbild passte und weil der Otto-Normalverbraucher, der heißt hier Herr Svensson ist davon nicht betroffen. Also man macht morgens das Radio an und hört dann wieder, in der Nacht war wieder eine Schießerei und Opfer und Täter sind Ausländer, und wenn es zu einem Prozess kommt, sagen Opfer und Täter nichts und sie sprechen Sprachen, die in Schweden keiner spricht, und die Schweden selbst können sich in diesem Land praktisch an jedem Ort und zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher fühlen. Also es war eine Parallelgesellschaft, die sie irgendwie nichts anging, und darum hat man das lange nicht wirklich beachtet.
Und ist das Wasser wieder auf die Mühlen der Schwedendemokraten? Nutzen die das aus?
Ja klar, das versuchen die natürlich, und heute Morgen hat gerade der Vorsitzende der oppositionellen konservativen Partei, sozusagen der CDU Schwedens, eine Verdoppelung der Strafen gefordert für Täter aus der Gang-Kriminalität, aus der organisierten Kriminalität.
Schweden sei das Labor für Experimente der organisierten Kriminalität in Europa. Das sagt sogar ein Vertreter bei der EU-Polizeibehörde Europol in Den Haag. Ja, mit welchen Mitteln, Sie haben es schon versucht anzusprechen, geht die Polizei dagegen vor und tut sie das beherzt? Einige sprechen ja davon, dass das Militär jetzt eingesetzt werden müsste.
Ja, das Militär ist da genauso hilflos. Die Polizei, ihr muss es gelingen, die Strukturen zu durchdringen. Wer da etwas tut, mit wem wieder die Befehlsstrukturen innerhalb dieser Clans sind. Sie müssen eindringen auch in die fremden Sprachen, die in Schweden keiner spricht und bei der Polizei natürlich auch nicht. Und da ist die Arbeit, ist die Polizei einfach unterbesetzt. Es gibt schlicht zu wenig Polizei und sie haben nicht die Mittel und die Möglichkeiten, da konsequent einzudringen. Aber das nimmt jetzt ein Ausmaß an, dass ich denke, dass sich dort der Blick ändern wird und dass die Polizei und die Ermittlungsbehörden da stärker eindringen werden.
Zumindest könnten die Bandenkriege auch eine gute Vorlage für weitere Schweden-Krimis sein, in denen ja meistens bestialisch gemordet wird. Braucht eigentlich der ansonsten so ruhige und ausgeglichene Schwede so, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber solche Plots, damit auch das Dunkle seiner Seele befriedigt wird?
Also mir sagte einmal Lisa Marklund, eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen in Schweden, je friedlicher die Gesellschaft insgesamt ist, umso mehr Brutalität braucht sie in der Literatur. Und deshalb zeichnet sie auch solche brutalen Bilder in ihren Krimis. Das hat schon eine lange Tradition. Schon in den 80er Jahren Sjöwall und Wahlöö in ihren Krimi-Klassikern. Henning Mankell, Die Hunde in Riga, zeigte solch eine lettische Bande. Und in jüngster Vergangenheit Jens Lapidus in einem Buch Spüre die Angst, heißt das Buch auf Deutsch. Dort wird diese unglaubliche Brutalität beschrieben und man denkt zunächst, das kann doch nicht Schweden sein, das betrifft mich doch als Schwede gar nicht. Ja, aber in dieser Parallelwelt der Kämpfe unter den Banden gegeneinander, da ist das tatsächlich Wirklichkeit.
Das kann nicht unbedingt Vorbild sein, sage ich jetzt mal, wenn wir darauf schauen, was wir Deutsche von den Schweden lernen könnten. Aber haben Sie vielleicht eine Idee, was man unbedingt von den Schweden lernen kann? Vielleicht ist es so die Ausgeglichenheit, die Ruhe, was ich gerade eben gesagt habe?
Ja, also Schweden ist kein Wunderland, aber in vielen Bereichen doch ein Vorbild und uns voraus. Und Oscar Wilde hat ja mal gesagt, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Die Schweden arbeiten aber dran. Es ist im Kern ein friedliches Land mit einer starken Zivilgesellschaft. Probleme werden benannt, sie werden diskutiert, es wird ein Konsens gesucht. Ja, und am Ende wird es dann doch meistens tatsächlich gut. Bedenken wir, Schweden hat seit über 200 Jahren keinen Krieg mehr geführt.
Wir sind am Ende und ich finde, es war ganz schön gut mit Ihnen. Kai Schlüter, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute durch die Sendung begleitet haben. Ihnen alles Gute in diesem schwedischen Sommer, entspannten Sommer. Die Sendung können Sie wie immer nachhören als Podcast oder über die ARD-Audio-App oder in der Wiederholung auf hr-info ab 22.05 Uhr. Morgen sind wir auf Weltreise in Großbritannien. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.